Mir wurde die Aufgabe gestellt, die Verbindung zwischen Autoimmunität und Autoinflammation herzustellen. Und dementsprechend ist es wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Komponenten des Immunsystems bei diesen zwei verschiedenen, pathogenetisch verschiedenen Krankheitsformen zu schaffen. Es gibt zunächst einmal das angeborene Immunsystem, das die Komponenten, die zellulären Komponenten der Neutrophilen, Monozyten und dendritischen Zellen hat und auch wo so Plasmaproteinkaskaden wie das Komplementsystem von Bedeutung sind. Und dann das adaptive oder spezifisch erworbene Immunsystem mit den Komponenten B-Zellen und T-Zellen, mit der Entwicklung oder Generation von T-Effektorzellen und den B-Zellen, die die Autoantikörper produzieren. Diese beiden Komponenten sind aber nicht separiert zu sehen, sondern interagieren auf verschiedenste Weise, wie ich dann noch ausführen werde. Also die beeinflussen sich gegenseitig und sind auch für die Funktion von großer Bedeutung, dass sie gegenseitig sich verstärken oder auch hemmen. Also was sind so die Merkmale der Autoinflammation und Autoimmunität? Und grundsätzlich muss man sagen, dass da schon große Unterschiede zu sehen sind zwischen Autoinflammation und Autoimmunität. Bei der Autoinflammation ist vor allem das angeborene Immunsystem von größter Bedeutung und das Inflammason, von dem wir heute viel gehört haben. Und diese Erkrankungen typischerweise zeichnen sich auch aus durch eine Interleukin-1-Beta- oder Interleukin-18-Signatur. Bei den systemischen Autoimmunerkrankungen, und ich möchte bemerken, dass ich mich hauptsächlich auf die systemischen Autoimmunerkrankungen beziehe, also nicht die organspezifischen Autoimmunerkrankungen, sondern systemischen, die typischerweise Multiorganerkrankungen sind. Diese systemischen Autoimmunerkrankungen, bei denen spielt das angeborene und das erworbene Immunsystem eine Rolle. Und nach Witebskis Postulaten sind für die, um eine Krankheit als eine Autoimmunerkrankung bezeichnen zu können, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein. Es müssen pathogene Autoantikörper vorliegen oder autoreaktive T-Zellen. Es sollte im Tiermodell nachvollziehbar sein, dass hier eine Autoimmunität vorliegt. Und es soll zusätzliche indirekte Zeichen geben, die darauf hindeuten, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt. Also typischerweise findet man bei diesen Erkrankungen pathogene Autoantikörper oder autoreaktive T-Zellen. Diese Krankheiten zeichnen sich typischerweise durch eine Interferonsignatur aus. Das heißt, anders als bei den autoinflammatorischen Erkrankungen, ist hier die Zytokinsignatur eine andere. Diese Signatur trifft für die klassische systemische Autoimmunerkrankung, den systemischen Lupus zu, aber auch für Erkrankungen wie die chronische Polyarthritis, die bevorzugt, aber nicht ausschließlich die Gelenke betrifft. Nichtsdestotrotz gibt es zunehmende Hinweise, dass dieses Inflammason auch für die Pathogenese dieser Erkrankungen von großer Bedeutung ist. Insbesondere dürfte es so sein, dass diese also Mutanten oder Varianten dieser Gene, die da von Bedeutung sind, für die Ausprägung der Erkrankung von Bedeutung sind. Es ist zu erwähnen, dass diese Autoimmunerkrankungen ja sehr heterogen sind. Es gibt große individuelle Variabilitäten und manche dieser Mutationen sind für die Ausprägung und für den Charakter und für das Muster der Organbeteiligung offenbar von Bedeutung. Gut, beides sind immunmedierte Erkrankungen, führen zu einer systemischen Entzündungsreaktion und wovor wir uns fürchten, sind eben die durch die Entzündung bedingten Organschäden. Ich habe erwähnt, dass es zwischen dem Inflammasom und den adaptiven Immunsystem Wechselspiel gibt und gegenseitige Abhängigkeiten, Regulationsmechanismen, die von Bedeutung sind. Für die Aktivierung des Inflammasoms braucht es ein Signal, ein Danger-Signal, ein Signal, das sagt, hier droht Gefahr, und das wird oft über diese Toll-like-Receptors, von denen wir schon gehört haben, vermittelt, und es kommt über eine Signalkaskade, dass das NF-kappa-B dieses Signaltransduktionsmolekül, diesen Transkriptionsfaktor beinhaltet, aktiviert, und durch dieses NF-kappa-B, das in den Zellkern transluziert und die Genexpression reguliert, kommt es zu einer verstärkten Expression des Interleukin-1-Beta. Durch ein zweites Signal kommt es dann zu einer Aktivierung des Inflammasoms. Und was ganz wichtig ist für das Verständnis auch dieser systemischen Autoimmunerkrankungen ist, dass oft durch diese Interferonaktivierung die ein typisches Charakteristikum dieser Autoimmunerkrankungen sind, zu einer Hemmung des Inflammasoms kommen kann. Aber also das heißt, durch die Aktivierung des Interferon-Pathways kommt es zu einer Hemmung des Inflammasoms, und das mag ein Regulationsmechanismus sein, um die akute Entzündung eher in eine chronische Entzündung zu transformieren. Umgekehrt ist bei der Autoimmunität, hat man zeigen können, dass auch das Inflammasom aktiviert wird. Und da gibt es verschiedene Wege. Da gibt es diese Oxygen-Species, nekrotische Zellen, wiederum die Aktivierung von Toll-like-Rezeptors, aber auch NETs, das sind neutrophile extrazelluläre Traps, das sind, wenn Neutrophile zugrunde gehen, wird DNA freigesetzt, und diese freigesetzte DNA kann dann biologisch auch aktiv sein. Und diese NETs können eben wiederum diese Inflammasomen, diese verschiedenen Typen der Inflammasome aktivieren, und es kommt zu einer vermehrten IL-1-Beta-Expression und auch des Interleukin 18, und somit kommt über diesen Weg, kann auch das adaptive Immunsystem stark beeinflusst werden. Es kommt zur Differenzierung von TH17-Zellen, die bei Autoimmunerkrankungen von großer Bedeutung sind. Aber auch zu zytotoxischen T-Zellen, die eben dann das entzündliche Geschehen weiter anheizen. Von welchen Autoimmunerkrankungen, systemischen Autoimmunerkrankungen spreche ich? Es sind die Klassiker, der systemische Lupus, die systemische Sklerose, die Polydermatomyositis, das Sjögren-Syndrom und die Mischkollagenose, und auch die chronische Polyarthritis, die wir auch als systemische Autoimmunerkrankung auffassen, die halt bevorzugt die Gelenke befällt. Für die Diagnose dieser Erkrankungen sind vor allem die Autoantikörper von großer Bedeutung, und wann immer Patienten mit klinischen Erscheinungen dieser Erkrankungen sich an den Arzt wenden, sollte man eben auch diese Autoantikörperdiagnostik heranziehen, um die Krankheit besser spezifizieren zu können und definieren zu können, um welche Krankheit es sich handelt. Es gibt natürlich auch, und jetzt im Hinblick auf die Autoinflammation, schon Hinweise im Labor, die darauf hindeuten, dass es sich eher um eine Autoimmunerkrankung handelt. Bei diesen Erkrankungen ist zwar auch das CRP und die Entzündungsparameter, die Akutphasereaktion schon nachweisbar, aber das CRP ist typischerweise nicht so hoch wie bei diesen autoinflammatorischen Erkrankungen. Und es gibt natürlich auch typische Blutbildveränderungen. Beim systemischen Lupus würde man eine Leukopenie erwarten, wohingegen bei den autoinflammatorischen Erkrankungen eine Leukozytose typisch wäre. Eben, also die Entzündungsreaktion ist bei den systemischen Autoimmunerkrankungen meist nicht so ausgeprägt. Bei den autoinflammatorischen Syndromen, wir haben die Liste, Sie haben sie schon gesehen, da ist vor allem zu erwähnen, dass man zwischen den monogenen und den polygenen autoinflammatorischen Syndromen unterscheidet. Und wir haben auch bei den Polygenen, die werden als multifaktorielle Erkrankungen, die auch eine genetische Komponente eben auch haben. Da haben wir schon gehört heute vom Schnitzler-Syndrom und vom Morbus Still. Aber auch die Gicht- und die kristallinduzierte Arthritis wird zunehmend auch als eine autoinflammatorische Erkrankung aufgefasst, wo man weiß, dass eben bei Patienten, die bestimmte Mutationen im Komponenten des Inflammasoms haben, eine Gicht entwickeln und nicht ausschließlich die Harnsäurewerte für die Manifestation der Gicht von Bedeutung sind. Das heißt, es bedarf mehrerer Komponenten, damit bei einer hohen Harnsäurebelastung tatsächlich eine Gicht auftritt. Also es wird zunehmend hier Krankungen in diese Gruppe der autoinflammatorischen Syndrome hineingenommen, weil man eben weiß, dass für die Manifestation der Erkrankung bestimmte Defekte im Inflammasom vorliegen müssen, damit die Krankheit manifest wird. Das trifft nicht nur auf die Gicht zu, sondern auch auf die Spondyloarthropathien, wo zunehmend auch erkannt wird, dass Komponenten des Inflammasoms für die Manifestation der Erkrankung von Bedeutung sind. Aber auch für die entzündliche Darmerkrankung, sogar für den Typ 2 Diabetes, wurde die Bedeutung des Inflammasoms für die Entstehung der Erkrankung und für das Ausbrechen der Erkrankung bereits diskutiert. Ich möchte noch ganz kurz, die Krankheiten wurden heute Abend schon mehrmals besprochen, aber doch auf die systemischen Manifestationen dieser Erkrankungen eingehen, weil es wichtig ist, als differenzialdiagnostische Überlegung zu den Autoimmunerkrankungen. Beim familiären Mittelfieber kommt es nicht nur zu einer Peritonitis, es kann auch zu einer Pleuritis kommen, auch zu einer Perikarditis und vor allem für uns Rheumatologen interessant, auch diese Arthritis, diese synoviale Entzündungsreaktion, die eben Ausdruck des systemischen Charakters dieser Erkrankung sind. Dieses Gen, das für das familiäre Mittelmeerfieber verantwortlich ist, kodiert für ein Protein, das Purin, das direkt die Caspase 1 aktivieren kann. Dieses Protein wird exprimiert in den neutrophilen Granulozyten, in den Monozyten, dendritischen Zellen, aber auch in den synovialen Fibroblasten. Und das mag einer der Gründe sein, warum diese Patienten auch eine Arthritis bekommen können. Es ist nicht eine Mutation, die verantwortlich ist für diese Erkrankung, sondern es sind mittlerweile 302 Mutationen bekannt, die mit dieser Krankheit assoziiert sind. Die Therapie haben wir schon besprochen, das Colchicin wäre so die klassische erste Wahl. Wenn das nicht ausreichen sollte, dann kommen hier Hämmer des Interleukin 1 in Betracht und zeigen in der Tat klinisch gute Wirksamkeit. Der Morbus Still, von dem wir auch schon gehört haben, ist ebenfalls im Erwachsenen gelegentlich auftreten, wurde 1971 erstmals beschrieben und hat eine, anders als die Kollagenosen, Autoimmunerkrankungen, eine neutrale Geschlechtsverteilung, tritt im jungen Erwachsenen oder im älteren Erwachsenen Alter auf. Und wiederum diese systemischen Manifestationen der Erkrankung, Arthralgien und Arthritis, über das Exanthem haben wir schon gesprochen, und typischweise ganz eine massiv ausgeprägte Akutphase-Reaktion mit einer Leukozytose und auch mit einem sehr deutlich erhöhten Ferritin. Aber auch Lymphadenopathie, Hepatomegalie und eine Splenomegalie als Ausdruck dieses systemischen, entzündlichen Charakters. Und es nur der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass bei diesen Krankheiten der Rheumafaktor und auch die antinuklearen Antikörper als auch die Subsets typischerweise negativ sind. Gut. Ja, das sind die Kriterien nach Yamaguchi. Im Labor, ich habe schon erwähnt, eine sehr ausgeprägte Akutphase-Reaktion als typisches Zeichen für diese Erkrankung, und das erlaubt zumindest eine indirekte oder eine vorläufige Vermutung, dass es sich um Autoinflammation und weniger um eine Autoimmunerkrankung handelt. Gut, die Therapieoptionen haben wir auch schon besprochen. Nichts symptomatisch, nicht steroidale Antirheumatika, Glucocorticoide und Anakinra. Wenn die Arthritis im Vordergrund steht, würde ich nach wie vor eher zum Methotrexat greifen, bevor ich das Anakinra dann als zweite Wahl heranziehe, um die Krankheit zu kontrollieren. Das Schnitzler-Syndrom, von dem wir heute auch schon gehört haben, ist ebenfalls eine systemische autoinflammatorische Erkrankung mit Manifestationen, die eben diesen systemischen Charakter erklären. Eine Arthritis, Fieber, Gewichtsverlust, Knochenschmerzen, Lymphadenopathie und ebenfalls eine Hepatosplenomegalie. Dieses Schnitzler-Syndrom wird als multifaktorielle Erkrankung auch aufgefasst, und wo mehrere Gene offenbar zusammenspielen müssen, damit diese Krankheit manifest wird. Und als als notwendige Erscheinung dieser Erkrankung, damit man das Schnitzler-Syndrom diagnostizieren kann, findet man diese monoklonale Gammopathie, die typischerweise oder hauptsächlich das IgM betrifft und wo auch diese Akutphase-Reaktion ist. Das ist ganz interessant, weil das ja auch ein gutes Beispiel dafür sein kann, wie eben dieses Interleukin 1 und das Inflammasom auch das angeborene oder das erworbene Immunsystem beeinflusst, indem es eben die vermehrte Interleukin 1-Expression zu einer Gammopathie führt und als Ausdruck der B-Zell-Aktivierung. Und ganz gelegentlich, also nicht einmal so gelegentlich, aber so relativ häufig, in 15% etwa, kommt es zu einer Progression in eine maligne Erkrankung, in ein Myelom. Hier noch einmal ein Bild von dieser dermalen Manifestation der Erkrankung, und als Therapie hat sich für diese Erkrankung natürlich die Blockade des Interleukin 1 Beta durchgesetzt, führt in nahezu allen Fällen zu einer kompletten Remission und belegt somit auch, dass hier das Inflammasom für die Krankheitsentstehung von größter Bedeutung ist. Zusammenfassend, diese autoinflammatorischen Syndrome ist eine komplexe Gruppe von systemischen immunmedierten Erkrankungen. Es betrifft das als pathogenetisches Prinzip, kommt es zu einer Fehlsteuerung dieses Inflammasoms und die Unterscheidung zu den systemischen Erkrankungen kann gelegentlich schwierig sein und sollte aber auf jeden Fall versucht werden, weil eben die therapeutischen Prinzipien bei den Autoimmunerkrankungen, bei den autoinflammatorischen Erkrankungen doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Gut, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.